Der Gast freut sich. Ist doch super, ja. Oder? Ich hatte das Gefühl, Stefan, dass du in den letzten Tagen eine richtige Euphorie entwickelt hast, hier in der schwarz-gelben Runde mit dabei zu sein. Ja? So wünsche ich mir das. Ja?
Du sagst
es. So wünsche ich mir das. Stefan Kausen ist heute mit dabei. Schön, dass du die Zeit genommen hast, dir ja ein bisschen mit mir die Lage bei Borussia Dortmund anzuschauen und darüber zu diskutieren. Aber bevor wir durchstarten, damit ich es nicht vergesse, erstmal nochmal vielen, vielen Dank. Und ich habe diese Kamera organisiert. Ich halte hier mal kurz hier rein, könnt ihr sehen. Das ist eine Kamera, die dafür sorgen wird, dass demnächst hier auch bei mir das Bild so ist, wie es sein sollte, nämlich vernünftig. Bei Stefan ist das Bild jetzt deutlich besser. Der nutzt einfach nur sein Handy. Es ist eigentlich ein Skandal, aber ich möchte mich nochmal recht herzlich bedanken, weil ganz, ganz viele von euch natürlich schon gespendet haben. Und falls ihr dieses Format unterstützen möchtet, könnt ihr das weiterhin sehr, sehr gerne tun. Und zwar schwarzgelberunde.de, da könnt ihr vorbeischauen, da gibt's Infos, ihr könnt über PayPal spenden, ihr könnt per Direktüberweisung spenden, alles überhaupt gar kein Problem. Und ihr könnt natürlich vorbeischauen bei YouTube. Es kann ja sein, also der Großteil von euch, der schaut bei YouTube, dass ihr einfach da mal guckt, was auch in den Infos zur Sendung mit dabei steht. Da gibt es ein paar Links auch zu unserem Merchandise-Shop. Ich habe auch schon Fotos bekommen. Thomas hat mir ein bisschen was geschickt. Der hat sich nämlich Merchandise bestellt und ja, das könnt ihr auch gerne tun. Den Link dazu findet ihr auch zum Beispiel bei Instagram. Folgt uns gerne, like, kommentiert, diskutiert auch. Alles überhaupt gar kein Problem. Bevor wir gleich mit ein paar Themen durchstarten. Bei mir läuft übrigens da gerade Skispringen, ja, also zum Beispiel eine Wiederholung, glaube ich, jetzt ist von Olympia. Musst du mal kurz erklären, Stefan, für alle, die dich nicht richtig zuordnen können, du warst ganz, ganz viele Jahre in der ARD-Radiokonferenz mit dabei, du warst mal kurz Stadionsprecher von Borussia Dortmund, ja? Vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, was deine Verbindung zum BVB so ist.
Ja, ich muss sagen, Borussia Dortmund war immer der Verein, der mir am nächsten lag, journalistisch. Weil erstmal mein Opa, der war Fernfahrer, der war Trucker und der war BVB-Fan. Und ich bin aus Aachen und deshalb auch ein Schwarz-Gelber, wenn auch Alemannia Aachen. Aber das waren halt immer meine Farben. Und ich war dann Ende der 90er tatsächlich bei euch im Stadion für 2 Jahre auf den Videowänden, der Moderator, zusammen mit Nobby Dickel. Also der Held von Berlin und der Kausen aus Aachen haben in den Jahren 99, 2000, 2001 die Show da auf den Videowänden gerockt. Und das war nicht immer einfach, weil nach dem Champions-League-Sieg 97 in München gegen Juventus, ihr erinnert euch, lupfen jetzt. Und Lars Ricken lupft das Ding rein und Kalle Riedle, Doppeltorschütze mit dieser Megamannschaft, Champions League gewonnen, 97, dann 98 noch gut performt, aber Titelverteidigung ging nicht. Und dann kam ich dahin. Und obwohl die Mannschaft, Sascha, mega, obwohl die Mannschaft mega aufgestellt war, ich nenne jetzt nur ein paar Weltstars, ja, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Andi Möller, mal Jens Lehmann im Tor und. Also tolle Spieler, Evan Nilsson, Everton und so, ging es bergab. Und in den 2 Jahren war irgendwie eine ganz schlechte Phase von Borussia. Und die Trainer wurden entlassen, ob Skibbe, Michael Skibbe oder Bernd Kraus. Und dann haben der legendäre Udo Lattek, der Mann mit dem Trenchcoat, und Matthias Sammer unsere Borussen vor dem Abstieg gerettet. Und dann gab es ja die Meisterschaft quasi als Kirsche auf der Sahne für Matthias Sammer. Der war, als ich dahin kam, noch als Spieler in der Diskussion, aber Knie kaputt. Und jetzt schließt sich der Kreis zu heute. Also vom Spieler Champions League Sieger, auch Europameister 96, dann zum Trainer, zum Retter, zum Meistertrainer und heute Berater. Also so lange, jetzt über 25 Jahre, bin ich schon super eng mit dem BVB. Und zwei kleine Highlights am Ende dieser Replik in Richtung Vergangenheit. Ich habe beide Mann beide Meisterschaften von Kloppo 2011 und 2012 im ARD Radio live kommentieren dürfen. Das waren natürlich die absoluten Highlights im Stadion mit 80.000 und dann auch das letzte Spiel von Kloppo gegen Werder Bremen mit der Ehrenrunde, Tränen und dann Kloppo mit Liverpool 4-3 gegen den BVB in Anfield. Also Borussia Dortmund und meine Vita sind total eng miteinander verwoben.
Bevor ich jetzt die nächste Frage stelle, muss ich kurz aus dem Bild fahren, denn das Licht ist nicht optimal. Warte mal kurz, bitte. Weil, ja, ich bin hier noch nicht absolut professionell aufgestellt.
Ja,
das
muss ich ganz offen zugeben.
Ja? Also,
ich habe das ja auch mit Nils Petersen gesehen. Macht ja darüber keinen Kopf.
Nein.
Der Inhalt ist viel wichtiger als die Optik.
Ja, dann haben wir ein ganz großes Problem. Ja?
Nein,
alles gut. Aber,
go on, alles gut.
Aber Stefan, du hast jetzt gerade schon erzählt, 2 Jahre Stadionsprecher in einer, ich sag mal, äußerst ungünstigen Phase, weil es da wirklich nicht rund lief. Aber dann hinterher als Reporter, weil einer der Hörer hat auch gefragt, was war unser emotionalster Moment im Stadion? Und du hast ja jetzt gerade auch schon erzählt, du warst ja auch in Liverpool dann anscheinend vor Ort, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, bei diesem Spiel, was der BVB ja dann noch blöderweise verloren hat. Sonst wäre man nämlich weitergekommen. Damals gab es ja noch die Auswärtstorregel.
Genau.
Ein paar Leute werden sich, glaube ich, erinnern, die hier reinschauen, bin ich mir relativ sicher. Aber was war so dein emotionalster Moment hier im Stadion? Also, weil ich kann das ja auch aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe ja zum Beispiel dann das Rückspiel in Paris 2024 kommentiert oder das Rückspiel dann in Dortmund hier gegen Atletico, dieses 4-2. Das ist sehr, sehr emotional. Was war dein emotionalster Moment hier im Stadion?
Dieses Atletico 4-2, da habe ich das Hinspiel übrigens gemacht. Also früher im Vicente Calderón bei Atletico war es mega laut. Das wissen viele von uns nicht, wie laut ein Stadion in Spanien sein kann. Also bei Atletico und dann auch im Metropolitano. Also es war geil. Da hatten wir aber richtig Glück im Hinspiel. Hätten fast, glaube ich, noch 2-2 gespielt oder so. Irgendwie
ja,
mit
tatsächlich.
Latte.
Ich meine, Julian Brandt hätte da irgendwie noch den Pfosten getroffen. Ja.
Richtig. Und dann habt ihr mit deiner Kommentierung im Rückspiel gedreht. Geil. Was war das Emotionalste für mich? Die beiden Meisterschaften. Du musst dir vorstellen, aus den 90ern kommend, wie ich es eben skizziert habe. Dann über die 2000er Jahre mit so Trainern wie Bert van Marwijk und Thomas Doll. Du qualifizierst dich irgendwie immer so halbwegs für den UEFA Cup oder mal Champions League oder dann Europa League. Und ein emotionaler Moment, den ich nie vergessen werde, da spielte Lucas Barrios noch Mittelstürmer vor der Ära von Robert Lewandowski. Und ein gewisser Mario Götze kam in die Mannschaft als absoluter Jungspund. Und da gab's ein Auswärtsspiel in Lviv, in der Westukraine, heute leider auch gravierende Kriegsschäden. Und da drehte der BVB mit diesem Mega-Spirit unter Kloppo das Spiel kurz vor knapp mit Mario Götze. Und dann habe ich auf dem Rückflug unten am Gate saßen wir zusammen, Roman Weidenfeller und Sebastian Kehl, quasi die beiden Capitanos der damaligen Ära, und habe denen gesagt, hey Leute, nach letzter Nacht wird diese Saison ein Selbstläufer. Ich glaube, Dortmund war noch Fünfter, vielleicht Vierter in der Liga. Und am Ende dieses Selbstläufers stand die erste Meisterschaft unter Kloppo. Und dieser emotionale Moment mit Kehli und vor allen Dingen Roman Weidenfeller mit der Meisterschale oben, oh, ihr kennt ja das Stadion, oberhalb des Presseblocks ist ja direkt diese Ebene der VIP-Logen. Und dann kamen wir da zusammen und nach dem Motto, hey, das war mal ein Selbstläufer, ja. Also es war ein geiler, humoristischer Moment auch für mich. Aber der Abschied von Jürgen Klopp 2015, die Ehrenrunde im Stadion als BVB-Trainer, da liefen bei mir schon die Tränen. Und interessanterweise, du hast es zum Glück nochmal angesprochen, dann kurz danach auch in Anfield. Also man muss sich vorstellen, Liverpool und Dortmund sind die beiden Clubs mit You'll Never Walk Alone. Und an diesem Abend in Liverpool wurde auch noch an Hillsborough, Sheffield, diese Katastrophenszenarien erinnert. Und You'll Never Walk Alone stand irgendwie über allem. Und dann geht Dortmund mit Mkhitaryan und Aubameyang 2-0 in Führung, kassiert, ich glaube, durch Origi das 1-2. Und dann macht Marco Reus, also ihr hört schon, was für eine geile Truppe.
Ja, auf jeden Fall.
Mkhitaryan, Oba und Marco, die machen die Tore. Also Marco macht das 3-1. Und für mich als Radioreporter ist es dann normal zu sagen, du sprachst eben schon an, die Auswärtstorregelung, hey, nach dem 1-1 im Hinspiel, das war's jetzt. Wie soll Liverpool in einer halben Stunde noch 3 Tore schießen? Aber das haben die gemacht. Und diese Explosion, auch wenn es von den Reds war, auf the Club, wenn man so will, weil Dortmund war dabei, das war der Moment meines Lebens in Sachen Schwarz-Gelb. Ich war dann aber auch als Fußballfan, weil ich bin nicht immer nur professionell als Journalist unterwegs. Ich war beim WM-Finale in Rio 2014.
Ja, gut, das ist natürlich auch schwer zu toppen.
In der Fankurve.
Oh,
ja?
Okay.
Mhm. Also in der Fankurve. Und die Dinge, die gehen nie mehr weg. Also Fußball ist einfach geil. Und in Dortmund dabei zu sein, im immer ausverkauften, größten Stadion Deutschlands, wo uns aber auch ganz Europa für beneidet. Früher hat man gesagt, Theater of Dreams in United in Manchester oder in Barcelona Camp Nou oder Bernabeu in Real. Ich glaube, die richtigen Fußballfreunde, the football lovers at heart, die sagen, Dortmund ist das geilste Stadion.
Boom. Ja. Also, was das Stadion angeht, diese ganze Konstruktion, diese Enge auch, ja, die dieses Stadion hat und auch diese steilen Tribünen ja teilweise, also wirklich sehr steilen Tribünen, wenn man das auch mit anderen Stadien vergleicht, die machen das aus. Du hast eben kurz das Vicente Calderón erwähnt, das ist ja das Stadion, das alte Stadion, was ja abgerissen wurde, ging ja über eine Autobahn, witzigerweise, genau. Eine ja. Tribüne von Atletico Madrid. War auch sehr, sehr steil. Ich bin nie da gewesen, kenne nur die Bilder, aber ich war mal in Valencia. Im Mestalla, ein Stadion, wo ich immer noch denke, wie kann das, also ich war 2010 oder 2011, ich glaube 2010, zum Finale Copa del Rey, Barça gegen Real, also Ronaldo gegen Messi, also auch zu deren absoluter Hochzeit, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Eine unglaubliche Stimmung in dieser Arena und auch, ja, also, dass das 16 Jahre später noch steht, dieses Stadion, das war damals schon eine Bruchbude, ist mir nicht zu erklären, weil ich glaube, dass es auch gefährlich ist. Aber ja, gut, jedenfalls diese Kompaktheit, die das Stadion hier in Dortmund hat, sorgt, glaube ich, auch dafür. Ich möchte noch mal kurz zurückkommen auf dieses 4-3-Spiel in Liverpool. Da kann ich mich noch erinnern, dieses 1-1-Hinspiel. Alle waren geil auf dieses Spiel. Jeder wollte da ins Stadion. Es war ein echt schlechtes Fußballspiel, finde ich. Hat die ganzen Erwartungen überhaupt nicht erfüllt. Wenn du jetzt aber sagst, das war für dich so dein Reporter-Moment, so nenne ich das jetzt mal, ja, dein Reporter-Moment, dieses 4-3, dieses unglaubliche Erlebnis. Also, ich kann mich da schon ein bisschen reinversetzen, weil ich saß vor dem Fernseher und habe nach dem 3-1 gedacht, die Nummer ist hier erledigt. Aber da merkt man mal, weil man da ja auch häufig drüber diskutiert, jetzt auch gerade hier in Dortmund oder seit einigen Jahren, dass die Stimmung nicht mehr so ist, wie sie früher vielleicht mal war, wie viel Energie die Fans den Spielern unten auf dem Rasen geben können. Es muss aber natürlich erstmal auch ein bisschen was von der Mannschaft kommen. Das ist ja auch immer so die Diskussion. Zumindest aktuell bei dem Fußball, den Niko Kovac spielen lässt. Wie kommt die Energie vom Rasen auf die Ränge, von den Rängen auf den Rasen? Und das hast du wahrscheinlich dort gespürt, wie fast nirgendwo woanders.
Hast du absolut recht. Und ich komme immer wieder, tut mir leid dafür, auf Kloppo zurück. Wenn du sagst, du hast das Spiel im Fernsehen gesehen, steht 3-1. Und ich saß, in England sitzt man als Reporter auch bei Man City oder sonst wo, sehr nah unten am Rasen. Auch früher White Hart Lane in Tottenham, da sind wir, glaube ich, auch mit dem BVB zusammen gewesen. Du spürst die Energie aus der Coaching Zone. Und was der Kloppo damals abgerissen hat, der hat gesagt, komm, ist mir eigentlich egal, was da jetzt auf dem Platz abgeht oder nicht abgeht. Ich drehe mich jetzt zu den Fans und pushe die und mach die heiß, Boris Becker Faust und die gefletschten Zähne, wie er oft den vierten Offiziellen eigentlich verschreckt hat. Das war der Turnaround Energizer in diesem Spiel. Und deshalb ist es vollkommen richtig, was du sagst. Du brauchst schon Jungs unten auf dem Rasen, auf dem Pitch und drumherum, die irgendwie den Funkenflug initiieren. Und früher, da gebe ich dir auch recht, war die Attitüde der Fans eine andere. Ich gebe dir mal ein altes Beispiel. Früher wurde gerufen, kämpfen Dortmund, kämpfen. Heute würden die rufen, wir wollen euch kämpfen sehen. Das zwar geht beides um den Begriff kämpfen, ist aber eine vollkommen andere Attitüde. Und wir wollen euch kämpfen sehen, ist so ein bisschen, naja, jetzt entertaint uns mal ihr Gladiatoren da unten im Kolosseum. Und kämpfen, Dortmund kämpfen, war eher ein sich positives Einbringen. Und die Fankultur, das geht ja nicht nur für Borussia, hat sich in der Erwartungshaltung schon ein bisschen verändert und leider nicht zum Positiven aus meiner Sicht. Und ich erinnere mich an eine deiner Folgen mit Nils Petersen. Der hat ja auch gesagt, Fußball ist Unterhaltung. Damit hat er natürlich recht. Aber ich bin ein Fußballromantiker. Ich habe selber vierte, fünfte Liga gespielt und war bei einer anderen Borussia Brandt. Da kam übrigens Haki Wimmer, der Europameister und Weltmeister, her. Das war unser Club. Und wir kamen immer über den Kampf. Und auch auf dem alten Tivoli, diese Konfetti-Regen damals in der zweiten Liga, Regenschlacht auf dem Tivoli, das war immer mein Fußball. Und heute erwarten die Fans oft zu viel und damit kriegen wir die Kurve sicherlich auch zum Hier und Heute. Die Mannschaft von Borussia, wie wir sie heute haben, ist keine Mannschaft für Glamour-Fußball und Entertaining, glaube ich. Jetzt ist Niko Kovac, du hattest das eben schon mal angedeutet, auch kein Trainertyp, der das rauskitzelt, sondern der sagt Basics first. Wir müssen erstmal sicher stehen und Disziplin etc. Aber ich glaube, unser Kader gibt auch nicht viel mehr her aktuell.
Da fällt mir was ein. Ich wollte dir nämlich nicht ins Wort fallen, bevor ich das vergesse. Ich glaube, dass das heutzutage so anders ist, diese Attitüde vielleicht auch, das, was die Leute erwarten, hat aus meiner Sicht zwei Gründe. Das erste ist die Kommerzialisierung natürlich. Es ist ein reines Geschäft geworden, da sprechen wir gleich auch noch drüber. Sprechen natürlich auch über die sportliche Aktualität. Jetzt kann man natürlich sagen, über das Spiel in Wolfsburg ist schon alles erzählt worden, aber da schauen wir auch noch mal kurz drauf. Du warst ja auch damals dabei, als der BVB an die Börse gegangen ist. Das werden wir auch nochmal in diesem Zusammenhang aufgreifen. Ich glaube aber, die Erwartungshaltung ist eine andere, oder dieses Kämpfen, was du gerade so eingebracht hast, finde ich auch sehr spannend. Diese Spieler, die heutzutage hochkommen, die sind alle in Nachwuchsleistungszentren ausgebildet worden und ich will nicht sagen gedrillt worden darauf, dass sie ja erfolgreich Fußball spielen, technisch guten Fußball. Die sind technisch alle sehr, sehr gut ausgebildet. Aber der Rest geht dann vielleicht ein bisschen ja verloren, so möchte ich es mal formulieren. Lass uns mal zunächst noch mal ganz kurz auf das Spiel am Wochenende blicken. Borussia Dortmund hat wieder gewonnen und ich frage ja dann bei Instagram immer die Leute vorm Spiel, was sie glauben, wie das Spiel ausgeht. Und ganz oft war so, ja, knapper Sieg. Und dann haben mich zwei, drei Leute auch gefragt, was ich glaube, wie das Spiel ausgeht. Da habe ich gesagt, glücklicher Sieg mit einem Torunterschied. Weil man aktuell ja irgendwie den Eindruck gewinnen könnte, dass das immer so ist. Ja, Borussia Dortmund spielt nicht sonderlich attraktiv, spielt sehr effizient, aber am Ende gewinnen sie das Spiel Und die Leute sind trotzdem unzufrieden. Das ist ja ein bisschen kurios. In Wolfsburg hat man in der ersten Hälfte relativ dominant gespielt, hatte sehr viele Torschüsse, auch wenn nicht alle aufs Tor gingen, aber man war klar dominant. Und dann nach der Pause hätte Wolfsburg auf jeden Fall 2, 3, teilweise sogar 4 Tore insgesamt vielleicht dann schießen sollen. Gut, kann man sagen, sie haben halt einen Stürmer, der spielt in Wolfsburg, deswegen macht er die ganzen Dinger nicht und spielt nicht woanders. Und super, das Tor am Ende war natürlich auch sehr gut gemacht von Metscher dann nochmal und Guirassy auch eiskalt. Alles gut, aber es ändert sich nichts, Stefan, an dieser, wie soll ich es formulieren? Fällt mir gerade nicht so der richtige Begriff ein. Dieses so im Hintergrund, diese leichte Unzufriedenheit, die immer so mitschwimmt. Ja. Und das passt, glaube ich, meines Erachtens zu dem, was du gerade auch ausgeführt hast, auch wenn das von dir sehr allgemein gefasst war. Ich glaube, dass das schon miteinander einhergeht. Wie hast du das Spiel in Wolfsburg gesehen? Der BVB hatte schon Glück. Bei Bayern München würde man sagen, später Sieg. So spielen die Bayern eben. Bei Borussia Dortmund hat man nur zu meckern.
So ist es. Ich habe nicht umsonst das T-Shirt an. Ja, ich weiß ja, ob man es lesen kann.
Ja, unperfekt.
Unperfekt. Und du sprachst eben von den Jungs aus dem Nachwuchsleistungszentrum, die NLZ, Profis dominieren den modernen Fußball, alles gut und schön. Aber erinnert euch zum Beispiel an diesen dreifachen Übersteiger von Karl in München und an die Reaktion von dem Hoffenheimer. So einen Firlefanz brauchen wir hier nicht. Ich finde den Karl super, ich finde auch andere Spieler super, die nachrücken. Ist übrigens auch ein Thema für die WM. Wir haben mit Flo Wirtz, mit Musiala, mit Kai Havertz und Karl und Co. durchaus so ein Surprise-Package. Aber wir reden gerade über was anderes. Der ursprüngliche Kern des Fußballs ist Kontaktsport, Kampfsport, Team Spirit, Vollgas geben und dann wird das Ganze von den Tribünen auch honoriert. Und du sprachst jetzt eben an, darauf komme ich sofort zurück. Ich war dabei, als damals die BVB-Aktie ins Leben gerufen wurde und für mich war das so ein erster Kulturbruch, durchaus im deutschen Fußball. Man konnte immer über die Werksclubs wie Leverkusen, deren Supermeisterschaft mit dem tollsten Fußball überhaupt, ich auch live kommentieren durfte, übrigens vor 2 Jahren. Also da war ich auch am Mikro gegen Werder Bremen 5-0. Ungeschlagen. Wow, schöner, und das ist ja dein Punkt, schöner ging nicht. Von dem schönen Fußball ist der BVB im Moment meilenweit entfernt und in Wolfsburg hatten wir tierisch Sahne. Also wenn die einen besseren Stürmer haben, der gerade einen Flow hat, ich sage jetzt mal, wenn da ein Undaf gespielt hätte bei Wolfsburg, der Stuttgarter, der verballert auch das ein oder andere, der murmelt aber 2, 3 von den Dingern rein und dann hätten wir da verloren. Also die letzte Aktion von Felix Metscher, dann mit Silva und dann Guirassy, das war konsequent zu Ende gespielt, aber ansonsten war ja nichts in der zweiten Halbzeit.
Nee, gar nichts.
So, und das geht natürlich nicht. Jetzt stellt sich nachher Niko Kovac aus seiner Warte zurecht hin und sagt, wir gucken sowieso in den Rückspiegel. Wir wollen die alle auf Distanz halten, Leverkusen, Stuttgart, Leipzig, Hoffenheim und Co. Aber das ist bei den Fans natürlich nicht der Gedanke, sondern man sieht, die Bayern, die fliegen da oben mit einem Spaßfußball, mit einem anderen Tempo und hauen die Hoffenheimer, rote Karte mal, die war ja absoluter Schwachsinn, da bei dem Elfmeter, worüber man schon diskutieren kann, dann auch noch rot zu geben, hat also Bayern gegen 10 Hoffenheimer 5-1 gewonnen. Aber wie die spielen mit diesem Tempo, mit der Leichtigkeit, das ist alles weg in Dortmund. Und jetzt schließt sich für mich der Kreis. Ich gebe euch nur mal 5, 6, 7 Namen. Ich habe eben schon mal gesagt, Lukas Barrios, Robert Lewandowski, dann fiel schon Pierre-Emerick Aubameyang, Marco Reus. Dann würde ich erhöhen auf Jadon Sancho, auf Dembélé, auf Erling Haaland.
Hör bitte auf, ist ja schlimm.
So, pass auf, das sind 5. Plus 3 Meganamen, die hatten wir in Dortmund in den letzten 15 Jahren. und jeweils über ein paar Jahre als prägende Offensivspieler, wo jeder in Deutschland gesagt hat, wow, wenn die mal ins Rollen kommen, wenn die mal ins Laufen kommen, die fängt ja keiner mehr mit dem Lasso ein. Und davon sind wir leider meilenweit weg und deshalb unperfekt. Unser Kader ist nicht perfekt für höhere Ansprüche. Und deshalb bin ich bei Niko Kovac, Vizemeister hinter den überragenden Bayern, auch wenn es nur 6 Punkte sind und wir spielen ja in 2 Wochen oder so, ne, direkt gegeneinander, ist das höchste der Gefühle. Leider aktuell.
Also du bist dann mehr auf der Kovac-Seite als auf der Seite der Fans, habe ich das jetzt richtig verstanden?
Ja, und zwar deshalb, da müssen wir vielleicht auch noch drüber reden, weil die Mannschaft halt so ist, wie sie ist. Okay, ich werde jetzt mal bretthart an 2, 3 Beispielen. Es war vor Jahren aus meiner Sicht schon ein Riesenfehler, Emre Can zum Kapitän zu machen. Der ist ein solider Bundesligaspieler, aber kein Kapitän für den Vizemeister. Da hat er einfach nicht das Niveau für. Don't get me wrong, aber das ist, glaube ich, so. Und jetzt wurde vor der Saison überlegt, kann ein Julian Brandt noch die Ansprüche von Borussia Dortmund erfüllen? Der spielt mal relativ leichtfüßig und macht schöne Tore. Aber auf eine gesamte Saison hätte man den eher als Ergänzungsspieler gesehen. So wie früher mit Marco Reus und Gio Reyna im Wechsel. Und der muss jetzt immer spielen, weil es irgendwie keinen besseren gibt. Nochmal, nicht falsch verstehen. Guter Junge, macht auch das Kopfballtor. Ja, surprise, surprise. Ecke Reerson und dann vorne am kurzen Fünfer war definitiv einstudiert. Auch damit die Wolfsburger sich auf die anderen kaprizieren, fokussieren. Ob Schlotterbeck, ob Gerassi und andere. Und dann kann der Brandt mal nach vorne kurz den Reinen nicken. Aber wenn das unsere Stammspieler sind, dann muss man das ja mal vergleichen mit einem Kader von Bayern. Da würden von uns, die Behauptung stelle ich jetzt mal auf, bei Bayern München nur 2 Leute spielen, wenn überhaupt. Gregor Kobel, weil und Manuel Schmidt, Neuer klar. ist nicht mehr fehlerlos.
Nein, ist er nicht.
Also finde ich Gregor Kobel die 1. In der Bundesliga mit Oliver Baumann von Hoffenheim so irgendwie gefühlt. Und dann wäre die Diskussion, vielleicht können wir darüber nachher noch nachdenken, Nico Schlotterbeck kann auch bei Bayern in der Innenverteidigung spielen. Aber danach, wer soll denn von Dortmund in Bayern spielen?
Aber das, Stefan, war ja, wenn man jetzt alleine auf die Namen schaut, die du genannt hast jetzt, ja, also Reus, Götze, der ja dann auch zu den Bayern gegangen ist, Aubameyang und so weiter. Aubameyang hat danach noch in der Premier League bei Arsenal einige sehr, sehr gute Jahre gehabt. Ja. Der hätte sicherlich auch bei Bayern München spielen können.
Ja.
Sancho Haaland, müssen wir auch nicht drüber reden. Natürlich hat er die Qualität gehabt. So, das sind alles Spieler, die auch bei Bayern München hätten spielen können. Ständig gab es diese. Lewandowski ist ja dann auch zu den Bayern gegangen, Hummels und so weiter. Also das ist eine lange Liste an Namen. Du hast dich jetzt ein bisschen auf die Offensivspieler dann fokussiert.
Genau.
Aber aktuell ist es ein Torhüter und ein Abwehrspieler. Und Spektakel, das kommt natürlich durch herausragende Offensivspieler. Und das zeigt natürlich schon auf, wo Borussia Dortmund sich hin entwickelt hat. Wir sind schon weit weg von dem Wolfsburg-Spiel, aber insgesamt passt dieses Spiel natürlich sehr gut zu dem, was wir gerade so besprechen.
Absolut.
Und du hast gesagt, man ist meilenweit weg. Ja, man spielt jetzt Ende Februar zu Hause gegen die Bayern. Das sind jetzt Wochen der Wahrheit für Borussia Dortmund. Am Freitagabend gegen Mainz mit Urs Fischer sind die echt im Soll. Die haben sich da unten noch nicht komplett rausgespielt, aber die werden den Klassenerhalt schaffen. Das ist, glaube ich, aus meiner Sicht eine sichere Nummer. Sind einfach deutlich besser als die Mannschaften, die da sonst unten stehen. Dann spielst du zu Hause gegen Atalanta in der Champions League.
Boah.
Dann musst du nach Leipzig. In Leipzig hat Borussia Dortmund nie gut gespielt, oft schlecht ausgesehen, teilweise in den ersten 15, 20 Minuten.
Genau.
Ich will nicht sagen, schon den Arsch voll bekommen, so extrem war es nicht, aber spielerisch den Arsch voll bekommen.
Genau.
Ja. Und dann hast du ein Rückspiel in Bergamo, wo es natürlich auch darum geht, kommst du überhaupt weiter, nimmst du nochmal neue Kohle ein, hast du nochmal ein weiteres Heimspiel in der Champions League und dann spielst du gegen die Bayern. Wenn du jetzt siehst, welche Spieler dann auch fehlen, gerade im Defensivbereich, eigentlich müssen ja alle jetzt in den nächsten Wochen durchspielen. Emre Can fällt jetzt auch nochmal verletzt aus, Filippo Mane ist nicht mit dabei, Anselmino ist zurückgegangen, beziehungsweise zurückgeholt worden von Chelsea. Also Abwehr mal eben ausgedünnt.
Ja.
Ja, also vor diesen Wochen der Wahrheit, was hast du für eine Erwartungshaltung an das, was jetzt bis Ende Februar passiert?
Ich sag mal so, zum Glück ist die Gelbsperre von Nico Schlotterbeck jetzt am Freitag ja, zu Hause
allerdings
gegen Mainz. Also, aber auch die Situation, ich habe ja den Nico eben sehr gelobt. Und der soll ja sogar ein Thema bei Real Madrid sein. Da kann er sich hin entwickeln. Aber ich habe eben schon mal gesagt, Bayern mit Kim, mit Upamecano und Co. und Ito und so, ob der da spielt.
Jonathan Tah auch, also ja.
Ob der bei den Vieren in der Konkurrenzsituation Stammspieler wäre, großes Fragezeichen. Weil, und das wollte ich andeuten, dieses Handspiel in Wolfsburg, das darf ja niemals passieren, es sei denn, der ist so schlau und hat mit Nico oder wem auch immer vorher besprochen, hol dir die Gelbe hier, dann bist du nämlich für Leipzig und für Bayern wieder frei im Kopf. Weil dieses dilettantische Ball mitnehmen mit der Hand, entweder war er unkonzentriert oder hat es mit Absicht gemacht. Aber wenn du Pech hast, kriegt er wegen Ball wegschießens Doppelgelb. Also wenn du jetzt einen Schiri der strengsten Auslegung hast, dann kriegt der Gelb wegen Hand und dann nochmal Gelb wegen Ballwegschießens. Aber komm, egal.
Ich gucke übrigens gerade nochmal nach, welche Spielminute es war, aber führe gerne weiter aus.
Es war auf jeden Fall ja in der zweiten Halbzeit, Anfang zweiter Halbzeit, so um die 60. vielleicht, weil am eigenen 16er links draußen 51. nimmt er den Ball.
War es, ja.
Okay. Mhm. So, zurück zu Mainz. Mainz ist mega stabil und das Ding ist am Freitag noch lange nicht gewonnen, weil die Mainzer, du sagtest es durch Urs Fischer, also der Typ, der überrascht mich immer wieder, der verwundert mich immer wieder, weil die Ansprachen von dem in der Öffentlichkeit, die sind ja so langweilig. Und ich frage mich, wie schafft der es, nach Union Berlin jetzt die nächste Truppe so zu stabilisieren, dass die einfach nicht verlieren? Also die Leistung ist überragend. Und wenn wir am Freitag 1-1 oder 2-2 spielen würden, würde es mich nicht wirklich überraschen. Und dann kommt erst Atalanta. Überleg mal, wie geil die im Europa-League-Finale gegen Leverkusen gespielt haben. Ich glaube 3-0 damals. Leverkusen war im Flow und dann kommen die kleinen Jungs aus Bergamo und entzaubern die mal eben. Also es wird ganz schwer gegen die Italiener, sich in der Champions League durchzusetzen. Und in Leipzig, du hast skizziert, war noch nie für uns was wirklich Schönes zu holen. Und gegen Bayern ist dann so ein wirkliches Make-or-Break-Spiel. Entweder kannst du dich nochmal ranrobben, keiner weiß warum. Lass jetzt mal alle bis dahin die Punkte holen. Dann sind es nach dem Sieg gegen Bayern zu Hause, was ja einfacher ist als in München, nur noch 3 Punkte. Dann wird ja alle Welt fragen, wie kann das sein, dass diese Diskrepanz so gering ist? Ja, aber da freue ich mich drauf, weil das ist vielleicht so ein Spiel, wir haben eben über die Atmosphäre, über den Funkenflug vom Rasen zu den Rängen und umgekehrt gesprochen. Ach, du hast mich gefragt, was war das emotionalste Spiel? Pass auf, einen habe ich noch. Erinnert ihr euch an das 3-2 zu Hause gegen Bayern, an einem Samstagabend Topspiel mit einem gewissen Alcacer?
Ja, der Lupfer Pablo über Manuel Neuer. Ja.
Gegen Manuel Neuer, der macht das Ding da rein und dann Marco Reus dieses Volley-Super-Tor gegen Manu. Und du fragtest nach der emotionalsten Sekunde vielleicht. In der Nachspielzeit kommt Bayern mit Kimmich über rechts, Pass in die Mitte, so wie damals bei der WM Odonkor an den Fünfer Und in dem Falle war nicht Oliver Neuville, der das Ding reindrückt, sondern Robert Lewandowski mit der Hacke, wären 3-3 in der Overtime gewesen. Und was passiert? Abseits. Da bin ich total steil gegangen. Und ob wir nochmal so steil gehen können, das ist die Frage, die wir diskutieren, ja.
Ja, ich höre ja bei dir raus, dass du skeptisch bist vor diesen Spielen. Ja. Ich kann das auch nachvollziehen. Nochmal, ist ja schon lustig, dass du das sagst, was wahrscheinlich alle denken. Urs Fischer in der Öffentlichkeit sehr dröge, aber er hat es hinbekommen, Mainz enorm zu stabilisieren. Und ich würde jetzt mal von mir aus sagen, gegen Mainz und in Leipzig holt der BVB maximal 4 Punkte. Das ist mein Gefühl. So.
Ich würde eher sagen 2.
Ja, okay. Leider. Das ist natürlich, ja, das wäre schon sehr schlecht.
Ja, klar.
Aber das ist ja jetzt mit Alcázar dann auch schon ein paar Jahre her und ich kann mich jetzt nicht so recht entsinnen, wann es das letzte Mal so ein Spiel gab gegen die Bayern, wo man so drauf hingefiebert hat wie jetzt. Das ist ja schon ein bisschen so. Es ist schon jetzt relativ lange Thema, dass man ja dann bald Ende Februar gegen die Bayern spielt. Das finde ich schon mal relativ gut. Aber vorher hat man einfach nochmal 4 Spiele. 4 andere Spiele, in denen es erstmal darum geht, kommst du in die nächste Runde der Champions League. Krass. Was für den BVB auch wichtig ist. Und das Zweite ist, schaffst du dir überhaupt die Basis mit, ich sage mal, 6 Punkten Rückstand in das Bayern-Spiel zu gehen? Weil dann kann ich mir schon vorstellen, dass in diesem Spiel die Hütte so brennt, wie sie lange nicht mehr gebrannt hat in Dortmund. Das würde ich mir schon wünschen, dass da so viel Feuer ist und so eine Atmosphäre, dass die Bayern, ich will nicht sagen, in Ehrfurcht erstarren, das werden sie generell nicht tun, das ist einfach nicht die Attitüde einer Mannschaft des FC Bayern München, aber dass da 90 Minuten wirklich eine knisternde Atmosphäre herrscht. Ich glaube, das wäre für viele BVB-Fans, ich will nicht sagen, eine Form der Entschädigung für den eher mäßigen Fußball, den man jetzt seit einigen Monaten sieht. Aber das kann ja auch nochmal was auslösen. Egal, ob man dann am Ende noch eine realistische Chance hat, deutscher Meister zu werden oder nicht. Aber so ein Statement-Sieg gegen die Bayern, sagen wir mal ein 3-1 und toll gespielt und vielleicht mal so ein Tor nach dem Konter, wo dann das ganze Stadion aufsteht und nur darauf wartet, die laufen irgendwie 2-1 und dann spielt der eine ab und der andere macht die Hütte. So, das würde ich mir für dieses Spiel wünschen. Wie groß dann der Rückstand ist, ist ja dann fast schon gar nicht so wichtig. Aber weißt du, was ich meine? So ein Spiel, das wieder so ein Wir-Gefühl erzeugt. Und damit möchte ich nochmal zurückgehen, weil du hast es eben so formuliert. Der Gang an die Börse von Borussia Dortmund war für dich der erste Kulturbruch des deutschen Fußballs.
Ja.
Und die Einführung der Champions League Anfang der 90er hat natürlich auch dafür gesorgt, dass die Gelder immer zu den Spitzenclubs gehen. Mittlerweile wissen wir, wie es sich entwickelt hat. Ist überhaupt nicht gut. Es hat jemand geschrieben, ich muss jetzt mal kurz gucken, ob es bei Twitter oder bei Instagram war, bei den Hörerfragen. Da ging es dann auch darum, dass ja mittlerweile durchschnittliche Spieler, zum Beispiel in England, unglaublich hohe Summen aufrufen. Jetzt muss ich mal gerade schauen, ob ich es auf die Schnelle finde. Ah ja, in der Premier League wechseln Durchschnittsspieler für 60 oder mehr Millionen den Verein. Muss man da nicht mal für Spieler wie Adeyemi, Guirassy oder auch Kobel deutlich mehr Ablöse fordern? Auch wenn Adeyemi vielleicht nur Durchschnitt ist. Und da hat der Hörer, finde ich, Dennis heißt, da hat er schon einen Punkt. Ja? Also wir haben zuletzt jetzt auch einen Artikel gelesen oder lesen können, da ging es darum, Borussia Dortmund hat unglaublich hohe Personal- und Aufwandskosten und hat zwar jetzt wieder auch einen Gewinn gemacht, aber man muss sich natürlich schon überlegen, die aktuellen Spieler, die man in diesem Kader hat, und das erinnert mich ein bisschen an die Zeit so Anfang der Nuller nach der Meisterschaft 2002, sind ja eher alt. Also du kriegst für einen Brand keine Kohle mehr, abgesehen davon, dass der Vertrag ausläuft. Du kriegst für Can keine Kohle mehr, du kriegst für Süle keine Kohle mehr, du kriegst für Sabitzer keine Kohle mehr. Das hat sich verändert. Da muss man aus meiner Sicht schon noch ein Auge drauf werfen. Und dieses Geschäft, zu dem es sich entwickelt hat, sorgt dann eben auch dafür, dass die Leute, die schon vielleicht auch sehr lange ins Stadion gehen, gerade die, dann so eine Missstimmung haben und irgendwie nicht zufrieden aus dem Stadion gehen, wenn es wieder ein langweiliges Fußballspiel war. Ja. Ist das alles ein, ein Kreis im Prinzip? Würdest du da meiner These so zustimmen?
Ja, das hast du sehr gut beschrieben aus meiner Wahrnehmung. Und mir fällt dazu ein Begriff ein, der ist jetzt leider total hart. Und der lautet Perspektivlosigkeit. Weil wenn du es nicht mehr schaffst, wie früher in der Ära Michael Zorc, Topspieler wie Dembélé oder Jadon Sancho, wahrscheinlich ja in Kombination, auch wie schon gesagt, Barrios, Lewandowski und, damals mit Sven Mislintat, aus dem Nichts zu holen und mit dem Faktor 10 oder selbst wenn es nur Faktor 5 oder 8 ist, weiter zu transferieren, dann geht das Geschäftsmodell irgendwann verloren. Und ich erinnere mich sehr genau an den Transfer von Erling Haaland. Als der kam, haben ganz viele Leute gesagt, boah, wie kann man einem Teenager diesen Rucksack von 20 Millionen Ablöse in der Winterpause aufbürden? Und dann spielt Dortmund in Augsburg.
Ich erinnere mich, ja.
Und Lucien Favre wechselt den ein. Und du siehst von den ersten 10 Minuten an, der ist der Gamechanger. Das heißt, damals war die Kohle mega clever investiert. Und ich hatte so vor 3 Jahren schon mal ein Interview, als ich gefragt wurde, wer gewinnt denn jetzt die Champions League? Und damals habe ich gesagt, aus meiner Sicht Manchester City ist jetzt reif, weil die mit Haaland den Gamechanger bekommen haben. Und diese Kategorie von überragenden Individualisten haben wir nicht mehr. Und Serou Guirassy ist ein Top-Strafraumspieler, wenn er funktioniert. Ja, wenn er zum Glück jetzt wieder trifft, dann murmelt er das ein oder andere Ding rein. Aber was ist mit dem Rest? Du hast Adeyemi angesprochen. Der ist ja so ein Luftikus, mit seinem Tempo müsste der eigentlich viel effektiver werden können auf Strecke, es gelingt aber nicht. Also ich habe eben den Begriff Perspektivlosigkeit genannt, das spüren die Menschen. Früher, geiler Transfer, irgendeiner kommt von irgendwoher zu uns, wir wissen, der bringt uns 1, 2, 3 Jahre richtig weiter und dann bringt er uns richtig Kohle. Und davon haben wir nicht einen im Kader, es sei denn, ich habe jetzt irgendwas vergessen.
Bedeutet das im Umkehrschluss deiner Meinung nach auch, dass Borussia Dortmund eben jetzt in Gewässern fischen muss, die nicht mehr die ganz dicken Fische an die Angel bringen?
Ja, ich glaube, es hat extrem viel mit Scouting zu tun. Und dann unser größtes Pfund, wir haben da eben schon mal drüber gesprochen, ist dieses supergeile Stadion. Und da würde ich jetzt auch mal an die Fans appellieren wollen, macht es auch wieder zu einem total ausschließlich positiven Stadionerlebnis. Jetzt mal darüber nachgedacht, wer kommt nach Dortmund? Dortmund hat mit Sicherheit nicht so viel Kohle wie die eben von dir angesprochenen Engländer. Also da hat der Tabellenletzte so viel Fernsehgeld wie Bayern München. Das heißt, ökonomisch kannst du mit denen nicht konkurrieren. Und dann brauchen wir was? Wir brauchen sowas wie einen Feel-Good-Faktor im Stadion, dass die Leute sagen, ja, Dortmund garantiert mir die Champions-League-Teilnahme, also die richtig große Bühne. Dortmund garantiert mir jedes Spiel 80.000. Dortmund gibt mir damit einen Spaßfaktor, gerade in den ersten Jahren meiner Karriere. Und dann zünden wir doch am besten da mal die Rakete. Also das müsste wieder unser Geschäftsmodell werden, so wie es von 2010 begonnen mit Barrios, Götze, Hummels und Co. bis zum Ende dieser Super-Ära mit Erling Haaland war. Aber danach ist es abgerissen.
Ja, ich glaube, es gibt ganz viele Gründe, warum das abgerissen ist. Aber das finde ich sehr spannend, was du da gerade sagst, weil wenn ich jetzt mal überlege, du sagst, das Stadion ist das größte Fund von Borussia Dortmund, weil ja. finanziell kann man mit den Engländern nicht mithalten, kannst auch nicht ja. mit PSG, Real, Barcelona, vielleicht dem einen oder anderen Italiener mithalten, auch nicht mit Bayern München. Aber wenn du jetzt gerade 19 oder 20 bist und bist ein absolutes Megatalent und du siehst, was in Dortmund für einen Fußball gespielt wird, das sehen mhm. diese Spieler ja, mhm. und sie sehen diese Wow-Momente im Stadion, gibt es nicht im Moment.
Ja, stimmt. Stimmt.
Vielleicht
ja.
ist das auch ein Grund, warum die Spieler dann sagen, ja, dann muss ich nicht mehr unbedingt zu Borussia Dortmund. Das ist dann auch noch so ein Punkt, dass Niko Kovac halt kein Spieler ist, der den jungen Spielern so viel Vertrauen schenkt. Und da er die Erfahrenen spielen, das heißt, ein 21-Jähriger, der hier hinkommt, der muss eigentlich schon überragend gut sein, damit Niko Kovac sagt, pass mal auf, du spielst bei mir. Und dann kommt der Punkt, wenn der 21-Jährige so überragend gut ist, dann wird er aktuell schon nicht mehr zu Borussia Dortmund wechseln. Also wir bewegen uns, Stefan, glaube ich, in einem Teufelskreis irgendwie.
Ja, ja. Ja, ja, pass auf, ich habe hier, ich bin so ein bisschen schräg schon mal hier mit dem Shirt und perfekt, ja. Ich habe hier ein Ding, das habe ich mir in Florida gekauft. Und da steht drauf, Freedom to Dream. Das bräuchten wir für die jungen Spieler. Dieses Vertrauen, diese Freiheit, den Traum der ganz großen Bühne mit Enthusiasmus, mit Freiheit, mit Mut, mit Risikobereitschaft leben zu können. Und diesen Cancan müssten wir in Dortmund wieder schaffen. Das ist so lange so gut gegangen. Ich weiß, man kann nicht immer im Retro sein und die Vergangenheit hochloben und preisen. Aber wir sind im Moment in so einem Zustand der Verwaltung. Wir sind bei der Verwaltung des etablierten Wohlstandes. Und dazu zählt ja auch, dass Dortmund über Jahre zu den Top 8 oder Top 10 oder Top 12 in Europa zählen. Also wir dürfen auf keinen Fall alles schlecht reden. Aber wir müssen schon, und das hast du gerade gemacht, die Uhr auch nach vorne drehen und sich die Frage stellen, was kommt danach? Und da sind wir nicht so überragend im Moment in der Spur.
Traust du das dem Verein bzw. den Verantwortlichen in der aktuellen Situation zu, wieder so ein Gefühl bei Borussia Dortmund zu entwickeln, wie du das gerade erhofft hast?
Schwer zu sagen. Also ich glaube, ganz viele Clubs würden uns erstmal dafür beneiden, dass wir mit dem ewigen Michael Zorc und dem ewigen Sebastian Kehl zwei Identifikationsfiguren vom Kapitän zum Sportdirektor haben. Das kann ja erstmal nicht jeder Club vorweisen. Aber dann stellt sich so ein bisschen die Typusfrage und sowohl Zorc als auch Kehl sind jetzt nicht so gerade die gute Laune-Typen in der Ausstrahlung nach draußen. Und Lars Ricken als jetzt Oberboss, erst recht ja, wenn Aki Watzke sich zurückzieht, noch mehr als bisher schon. Und wenn so ein seriöser Stabilitätsanker wie Reinhard Raubal nicht mehr da ist, dann muss ja Lars Ricken neben Carsten Kramer in der Geschäftsführung noch mehr nach draußen gehen, zumindest von meinem Verständnis her. Und da stelle ich mir die Frage, haben wir die Richtigen, um all das zu artikulieren, was wir uns gerade wünschen? Und man könnte es Brett Hart wieder mal negativ formuliert sagen. Wir haben einen ziemlich großen Wasserkopf mit Top-Profis besetzt. Dazu zählt ja auch immer noch Matthias Sammer. Das heißt, die Kompetenz, Expertise, die Lebenserfahrung, das ist alles da. Aber wie kriegen wir den von mir erhofften Feel-Good-Faktor in Dortmund wieder hin? Jetzt sind wir beide an dieser Stelle, glaube ich, erstmal Beschreiber eines potenziellen Problems und wir müssen nicht unbedingt die Lösung in der Tasche haben, weil sonst würden wir Millionen verdienen, was wir aber nicht tun.
Ja, wir haben die Lösung und möchten die Millionen.
Ja, geil. Also, lass uns nachher zusammenfunken.
Ja, machen wir gut. Auf jeden Fall, ja. Wir gehen mal weiter zu den Hörerfragen, die ich noch mit reinnehmen möchte. Aber bevor wir das tun, nochmal der Hinweis, wie könnt ihr dieses Format unterstützen? Ihr könnt das tun finanziell, logischerweise. Ja, das ist überhaupt gar kein Problem. Da freue ich mich natürlich sehr drüber. Es wird auch noch einen Sponsor gesucht. Ich bin zwar in Gesprächen, aber ihr wisst ja, falls ihr jemanden kennt, der jemanden kennt und so weiter, könnt ihr euch gerne melden unter info@schwarzgelberunde.de. Aber ihr könnt auch selber was tun. Und zwar ist das relativ simpel. Ihr schaut eben auf unserer Internetseite vorbei oder in die Shownotes, so heißt das ja, zu der Sendung. Da gibt es einen Link zu PayPal, da gibt es auch einen Link natürlich nochmal zur Internetseite. Und da könnt ihr dann auch direkt überweisen, alles gar kein Problem. Und ihr könnt auch, wenn ihr das möchtet, problemlos in den Online-Shop. Merchandise gibt's. Das soll jetzt bei mir diese Woche noch ankommen. Das heißt, nächste Woche sitze ich dann nicht mehr in diesem Pulli hier, sondern in einem anderen mit einem eigenen Design. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und ihr könnt Leuten erzählen, dass es dieses Format gibt, denn das hilft auch immer wieder. Ihr könnt mir gerne Vorschläge machen, was Gäste angeht. Ich probiere alles, was irgendwie möglich ist. Und ihr könnt liken, kommentieren, diskutieren. Ihr könnt, wenn ihr am Freitag dann im Stadion sein solltet, ein Foto machen und bei Instagram hochladen und die schwarz-gelbe Runde einfach markieren. Das sind Möglichkeiten, dieses Format zu unterstützen. Stefan, eine interessante erste Frage und für dich als Medienmann natürlich besonders interessant. Was haltet ihr von der Kommunikation des BVB grundsätzlich? Man hätte doch zum Beispiel proaktiv kommunizieren können, dass im Winter niemand geholt wird, um den Talenten zu ermöglichen, näher ranzurutschen. Das macht man aber nicht, sondern man äußert das erst jetzt reaktiv, wenn durch Ausfälle Not am Mann ist. Was sagst du dazu?
Schlicht und ergreifend on point. Ich kenne natürlich jetzt die Person nicht, die diesen Kniff mit reingebracht hat, aber stimmt schon, weil man darf die Fragen stellen, wer rüstet auf, wer ergänzt den Kader und wer ist eher passiv. Man könnte auch sagen, Thema passiv, man ist zufrieden mit dem, was man hat. Und das habe ich ja eigentlich die ganze Zeit kommuniziert. Wenn der BVB in die Champions League kommt, ist ökonomisch alles gut, aber von der Begeisterung her noch lange nicht. Und ja, ich gebe dir absolut recht, offensiv kommunizieren ist eigentlich auch ein Teil nicht nur des modernen Fußballs und der Medienlandschaft, sondern in der Gesellschaft insgesamt. So kommt man eher in die defensiv-reaktive Haltung wieder. Ne? Das hätte man durchaus sagen können, bei uns braucht gar keiner anzurufen, wir geben unserem Nachwuchs die Chance. Aber wo ist zum Beispiel, Wärtchen ist in Bochum oder so?
Ja, Wärtchen ist in Bochum, macht da, glaube ich, einen ganz ordentlichen Job. Die haben sich jetzt auch stabilisiert nach einem schlechten Saisonstart.
Ja, halt wieder dank des Trainers.
Ja, Uwe Rösler. Ja.
Uwe Rösler in Short, der gibt Vollgas und auf einmal springt der Funke wieder über. Das ist ja der Punkt. Und ich habe gedacht, auf der 10, kriegen wir perspektivisch Nachwuchs, jetzt ist er nicht da. Ich meine, jetzt gibt man dem in Bochum Spielzeit, aber dein Argument oder das des Hörers oder Users oder wie auch immer gerade wäre ja zu sagen, wir geben dann dem eigenen Nachwuchs Spielzeit, wenn es sich anbietet.
Ich fasse hier mal zwei Fragen zusammen. Ist Fußball keine Unterhaltung mehr, wird gefragt. Und der Nächste schreibt, ich stelle seit diesem Anti-Fußball von Kovac immer mehr fest, dass die Lust, ganze BVB-Spiele live zu verfolgen, dramatisch sinkt und ich die Ergebnisse mehr und mehr emotionslos akzeptiere, was ich für eine schlimme Entwicklung halte. Das scheint einigen so zu gehen. Da haben wir eben schon ein bisschen drüber gesprochen. Ich wollte das aber auf jeden Fall hier mal mit reinbringen. Und dann grüßt noch jemand aus dem Kasernendorf, hat das schon häufig gemacht, liebe Grüße zurück, und schreibt Mainz, Atalanta, dann die Bullen, wieder Atalanta und dann Bayern. Unsere Saison entscheidet sich in den nächsten beiden Wochen. Wie viele Siege holt der BVB? Jetzt musst du mal konkret werden. Also, du hast gesagt, nur 2 Punkte gegen Mainz und Leipzig. Das sind ja dann 0 Siege. Schlagen sie denn wenigstens die Bayern und Atalanta?
Ich wäre zufrieden mit einem 1-0. Ich bin jetzt Kovac-Minimalist. Zu Hause 1-0 und auswärts unentschieden 0-0-1-1. Vielen Dank, weiterkommen. In Leipzig kann ich auch mit einem 1-1 leben. Dementsprechend müssten wir die Mainzer knacken am Freitag. Gegen Bayern glaube ich nicht, dass es gelingt. Also konkrete Frage, 5 Spiele, wie viele Siege? 1-2.
Du bist mehr so der skeptische Typ. Ich will jetzt nicht sagen pessimistisch.
Nein, ich meine, Sascha, ich bin mittlerweile Mitte 50 und bin vor allen Dingen im Leben immer realistischer geworden. Ja, ich bin auch weiterhin hoffentlich hier und da ein Träumer und ich bin auch, habe ich eben schon mal gesagt, ein Romantiker in Sachen Fußball. Aber wenn ich mir angucke, mit welchem Esprit, mit welcher Leichtigkeit Leipzig Spiele gewinnen kann oder auch der VfB Stuttgart, das kriegen wir halt nicht auf die Kette. Also, und ich komme immer wieder drauf zurück, die Kaderzusammenstellung ist für mich zu bieder altbacken, es sei denn, Karim Adeyemi kriegt auf einmal die Kurve und wird so ein Dembélé und Jadon Sancho 3.0. Aber wie lange will er noch brauchen, um das zu beweisen?
Hier auch eine interessante Frage. Wann glaubt ihr, dass das Kartenhaus zusammenbricht? Jeder sieht, dass wir extrem viel Glück haben, der Kader unausgewogen und der Trainer limitiert ist. Glaubst du denn, dass in dieser Saison noch der Punkt kommen wird, wo der BVB, ich will nicht sagen einbricht, weil dafür glaube ich schon, dass sie zu stabil sind. Das liegt natürlich auch an der Spielweise. Das heißt, du wirst jetzt nicht mal 3 Spiele hintereinander relativ deutlich verlieren. Das wird nicht passieren. Nein. Aber vielleicht wirst du häufiger halt unentschieden spielen. Glaubst du, dass das noch in dieser Saison passieren wird?
Nee, glaube ich nicht. Wir haben jetzt eben über diese Highlight-Wochen gesprochen. Also Mainz ist normalerweise ein normales Heimspiel, wie gegen Augsburg, gegen Heidenheim, gegen Bremen, gegen Hamburg, das solltest du gewinnen. Aber ich sag nochmal, ohne Nico Schlotterbeck und Mainz, da war mal was. Und die letzte Meisterschaft, das ist ein Punkt, der mir gerade einfällt, die letzte potenzielle Meisterschaft. Das regt mich eigentlich am meisten auf. Es hieß immer, wenn die Bayern mal schwächeln, dann müssen wir da sein. Und das haben wir damals nicht geschafft. Heimspiel gegen Mainz, nicht gewonnen. Bayern gewinnt in Köln und wird Meister.
Aber auch die Saison danach haben die Bayern geschwächelt und Leverkusen ist Meister geworden und nicht Borussia.
Genau, da wollte ich gerade drauf hinaus. Dann kriegt Leverkusen, und ich komme immer wieder auf den Faktor Trainer zurück, dank Xabi Alonso, diesen mega Highflyer und spielt den schönsten Fußball aller Zeiten, vielleicht wie unter Pep Guardiola zu besten Zeiten in Deutschland. Also besser ging nicht. Und da waren wir wieder nicht diejenigen, die die Bayern geknackt haben. Und deshalb werde ich immer realistischer. Und bei aller Kritik an Niko Kovac, der musste natürlich, weil eben ist ja die Frage nach dem Einbruch gestellt worden, der musste natürlich nach diesem Intermezzo von Nuri Sahin nach Edin Terzic erstmal die da vermisste Stabilität wieder reinbringen. Der musste quasi irgendwie den Anker schmeißen und dann rutscht er so ein bisschen noch über den Meeresboden und irgendwann bist du wieder safe und dann können ein paar Wellen kommen, du weißt aber, wo dein Hafen ist. Jetzt stellt sich die Frage, können wir es irgendwann schaffen, wieder neue Segel zu setzen, auf zu neuen Horizonten? Und da müssen wir hin, ich weiß aber nicht wie. Und diese Saison, glaube ich, gibt es keinen Einbruch mehr, aber auch keinen Highflyer. Unterm Strich Champions League safe, im Idealfall als Vizemeister. Besser wird's nicht.
Ja, du lässt mich hier ein bisschen frustriert zurück, glaube ich, am Ende.
Tut mir leid. Aber weißt du, man muss doch eine Basis einziehen. Und die einzige Basis, vielleicht noch nach dem Wolfsburg-Spiel, ist die Achse in der Mitte. Und deshalb ist vielleicht auch super wichtig, Nico Schlotterbeck zu halten. Ich glaube, da wird ja irgendwie März, April auch mal eine Entscheidung fallen. Wir hatten ja auch kurz mal überlegt, ist Schlotterbeck einer für die Bayern? Ist er einer für Real Madrid? Ich habe gestern jetzt gehört, Kloppo könnte ein Thema bei Real sein. Das kann ich mir dann wiederum vorstellen, dass der Kloppo sagt, den Schlotterbeck, den hole ich mir. Das ist so ein Typ wie Mats Hummels früher oder Neven Subotic. Überleg mal. was der Kloppo aus einem limitierten Spieler wie Neven Sobotic gemacht hat, der ist Volksheld geworden und zwar zu Recht. Genau wie ein Kevin Großkreuz oder Blaschikowski oder. Aus Durchschnittsspielern kannst du also auch so ein Feuerwerk kreieren, wenn die Mischung stimmt. Und das Einzige, was im Moment stimmt, ist die potenzielle Achse im Zentrum. Ich habe schon mal gesagt, Gregor Kobel ist top of the line. Wenn Nico Schlotterbeck konzentriert bleibt, ist so ähnlich wie bei Upamecano bei den Bayern, keine Fehler machen, dann ist er auch top. Dann haben wir mit Metscher im Zentrum einen sehr dynamischen, ballsicheren Spieler. Wenn der nicht dieses Solo macht Richtung 16er, gewinnen wir ja nicht in Wolfsburg, weil der hat ja das Tor erzwungen quasi. Und dann hast du, wenn er funktioniert, vorne einen Girassi. Das heißt, diese vier in der Mitte geben Stabilität, aber längst noch kein Hurra-Fußball. Aber Einbruch kommt nicht. Also keine Sorge, Jungs und Mädels. Champions League ist safe.
Ja, da gehe ich auch von aus. Die anderen nehmen sich auch gegenseitig Punkte weg. Und man hat ja jetzt auch am Wochenende gesehen, es gibt immer mal einer dieser Verfolger, der dann nicht gewinnt. Wobei ich dann schon sehr positiv überrascht bin von Hoffenheim. Aber da gibt es ja auch internes Theater, haben wir mitbekommen. Ja, und deswegen mal gucken, was da noch so passiert. John fragt, und alle, die hier regelmäßig reinschauen, wissen, ich bin ja sehr Italien-affin und für mich die größte Veranstaltung aller Zeiten, neben, ich sag mal, Olympia Barcelona und vielleicht auch Olympia dann in Paris vor 2 Jahren, weil ich da ja auch vor Ort war, ist die WM 1990 in Italien. Und deswegen möchte John gerne wissen, der Dokumentarfilm Ein Sommer in Italien von Tobis kommt im März in die Kinos. Ich muss die Frage stellen, wie hyped bist du da drauf? Du kennst ja sicher schon alles, aber das Anschauen ist ein Muss. Ja, ich habe das schon gesehen. Ich habe mir in den letzten Tagen mehrfach diesen Trailer schon angesehen. Und ich bin absolut heiß drauf. Manchmal, wenn ich irgendwie abends dann nichts zu tun habe, relativ spät, dann gucke ich nochmal. Da gibt es ja in der ARD-Mediathek dann oft auch diese Blicke auf die vergangenen Turniere und dann nochmal dieser Highlight-Film zur WM 90 mit Moderator Waldemar Hartmann und so weiter. Ja, so, also das ist für mich ein absolutes Highlight gewesen. Du musst ja dann so, ich sag mal so Anfang 20 oder sowas gewesen sein, als die WM 90 lief.
Richtig. Ich bin Jahrgang 69. Dementsprechend, also ich kann mich daran super erinnern. Ich war bei der Bundeswehr. Heute wird ja darüber diskutiert, muss man zur Bundeswehr, darf man zur Bundeswehr, soll man zur Bundeswehr? Wir mussten damals noch. Und ein paar Jungs von mir aus der Kaserne sind mit einem Bulli nach Mailand gefahren und dann auch nach Rom, um live dabei zu sein. Und jetzt werde ich wieder Romantiker. Ich habe gesagt, nee, geht nicht, weil ich Mannschaftstour habe mit meinem Heimatclub. Im Nachhinein natürlich total bescheuert.
Also wie kann man denn so einen Fehler machen? Also ja. Entschuldigung, also das, also so blöd. Also so blöd. War denn die Tour wenigstens gut?
Die Tour war gut und wir sind dann extra fürs WM-Finale, weil das war meine Mannschaft. Lothar Matthäus, Andi Brehme, Rudi Völler, Guido Buchwald, Bodo Ilkner, Jürgen Klinsmann und so, Stefan Reuter, Jürgen Kohler. Mit denen habe ich mich total identifiziert. Wir waren dann zurück von der Tour und haben das Spiel im Fernsehen geguckt. Und da bin ich vor Jubel erst auf dem Wohnzimmertisch, dann auf dem Sofa und durchs Fenster auf die Straße gesprungen. War zum Glück Parterre. Aber da habe ich mein WM-Finale mit Deutschland verpasst, war dann 94 aber beim WM-Finale wieder als Fan in der Kurve der Brasilianer gegen Italien, als Baggio verschossen hat und dann halt 2014 in der Fankurve mit Schweini und Co. gegen Argentinien, aber 1990
Stefan, das kann man nicht, so einen Fehler kann man wirklich nicht machen. Genau. Also ich habe schon von einigen Leuten gehört, die 1990 dabei waren, die kommen halt aus dem Schwärmen nicht mehr raus, weil der Fußball damals noch pur war.
Ja, Icke Hessler, Litti, oh, war das geil.
Ja, also überleg mal, was Deutschland alleine für ein Mittelfeld hatte. Ja. Ein Uwe Bein, der bei Eintracht Frankfurt und auch beim HSV eine sensationelle Bundesliga-Karriere hingelegt hat, hatte
mit den
eigentlich,
Stechpässen
ja,
als
der hatte
Zehner,
eigentlich
ne?
keine Chance, Stammspieler zu werden in der Nationalmannschaft. Null. Weil einfach noch viel bessere Spieler mit dabei gewesen sind. Und ich war ja vor kurzem im Fußballmuseum, kann ich nur allen nochmal ans Herz legen. Das ist einfach fantastisch. Einmal im Monat machen die ja diesen Podcast, wie war das damals, heißt der. Und da war Andi Möller mit dabei und dann einen Monat später Pierre Littbarski. Es ist sensationell, wie die davon erzählen. Schaut euch gerne auch bei YouTube diesen Trailer an. Geht ins Kino, auch wenn ihr nicht großer Fan des italienischen Fußballs seid oder dieser WM90 im Speziellen oder vielleicht auch erst in den 2000ern geboren. Es ist egal. Das ist, glaube ich, etwas, was alle fesseln wird. Jetzt muss ich aber mal überlegen. Du bist anstatt zur WM90, bist du zur WM94. Und warst beim beschissensten WM-Finale aller Zeiten mit dabei. Also ich habe nie ein schlechteres WM-Finale gesehen als das 1994, 0-0. Und dann ging es ins Elfmeterschießen. Und selbst für die Elfmeter waren sie teilweise noch zu schlecht an dem Tag. Also das, also bestimmt geiles Erlebnis. Überragendes Stadion natürlich auch da in Los Angeles, Pasadena, Rose Bowl und so weiter mit großer Football, American Football-Tradition. Aber das Spiel war der letzte Rotz. Das muss ich an der Stelle nochmal betonen.
Ja, ja, das war so ein Ding, die Brasilianer waren eigentlich geil vom Fußball her, hatten vorne Bebeto, Romario und ein mega Mittelfeld.
Ja, mit Rai und Branco als Linksverteidiger und so.
Genau, und selbst so ein Innenverteidiger wie Aldair, der strahlte so eine Lockerheit aus, das war einfach cool. Aber die Italiener hatten halt damals den Fußballprofessor Arrigo Sacchi als Trainer. Und der ist, glaube ich, der revolutionärste der damaligen Zeit auf jeden Fall gewesen. Weil der hat so bretthart die Viererkette und das im Block verschieben. 4-4-2 und dann die Seite zustellen, die andere offen lassen. Die Brasilianer kamen da einfach nicht mit zurecht und haben es dann im Elfmeterschießen gezogen, wie man heute sagen würde. Aber du hast recht, das war ein Gurkenspiel. Nur weil ich in der Kurve der Brasilianer und Brasilianerinnen stand, ist es mir doch in ganz attraktiver und schöner Erinnerung geblieben.
Kommt deine Frau aus Brasilien?
Ich war nie verheiratet.
Ja, okay.
Und, nee.
Also das wäre natürlich gewesen. Ja. Schlechtes Spiel, aber sonst positive Erinnerung.
Die Qualität haben die Brasilianerinnen nicht. Also für heiraten, da liegt die Latte aber schon sehr hoch. Also da bist du weit über Sergej Bubka hinaus. Ne?
Ja, okay, alles klar. Ja, also
Duplantis.
Wer nicht kennt, ja, der richtige Duplantis ist Sergej Bubka, für alle, die ihn nicht kennen.
Ja, wenn wir schon über die 90er reden.
Ja, eben. Ne? Na, da muss man den auch erwähnen. Stabhochspringer, absolute Legende.
Ja.
Jetzt muss ich hier nochmal schauen. These des Monats, sehr spannend. Verkündung der Schlotterbeck-Verlängerung erfolgt in der Woche vor dem Spiel gegen die Bayern oder im Stadion vor dem Spiel. Das wäre natürlich schon, wäre gut. Weil ich glaube nämlich, genau in der Woche kochen nochmal richtig die Gerüchte hoch, ob er zu den Bayern geht.
Genau. Also wenn wir es schon spielerisch und vom Tempo her nicht hinkriegen, diesen Aha-Moment im Stadion zu kreieren, dann wäre es genau der. Also die Idee, wer auch immer sie erfunden hat, ist super. Und dann hätten wir auch ein besseres Timing in Sachen PR als eben mit, wir haben nichts gemacht, weil wir unserem Nachwuchs die Chance geben wollen. Wenn du vor dem Spiel gegen Bayern die Rakete auf die Rampe schiebst und zündest, dann sieht das schon wieder anders aus.
Ja, das wäre natürlich großartig, aber mal gucken, ob er sich bis dahin entschieden hat. Man spricht von so März, April, wo er sich entscheiden will. Hier schreibt auch jemand: In der Öffentlichkeit kursieren derzeit Zahlen von 14 Millionen Gehalt und einer Ausstiegsklausel von 60 Millionen sowie einer Deadline bis Mitte März. Wie kommen solche Infos an die Öffentlichkeit, wo doch eigentlich nur zwei Parteien am Tisch sitzen? Tja, jetzt kann der Kollege, der ja Journalist ist, mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wie passiert das denn?
Also unter solchen Aspekten bin ich nie Journalist gewesen. Also ich war nie jemand, der den Begriff Journalie im Sinne von Da grab ich jetzt mal nach, so lange, bis ich was habe, der diesen Weg gegangen ist. Ich war eher immer ein Reporter mit maximaler Emotionalität am Mikro und habe versucht, das habt ihr ja heute auch so mitbekommen, eher analytisch an die Dinge ranzugehen. Und aber also Dortmund, wer auch immer da mit am Tisch sitzt bei diesen Verhandlungen, könnte ein Interesse daran haben zu sagen, wir gehen an unsere Schmerzgrenze mit diesem Gehalt, wenn das denn stimmt, 14 Millionen. Und diese festgeschriebene Ablöse ist für Schlotterbeck sehr realistisch. Und da kann auch jeder Top-Club gerne kommen und sagen, für die Kohle holen wir uns den dann. Also der Move wäre aus Dortmunder Sicht nachvollziehbar. Von der Schlotterbeck-Seite ist nach draußen zu stechen, kann einzig nur den Grund haben, ey, ich bin unmittelbar davor, mit Dortmund einig zu sein und zu unterschreiben. Also wer mich für diesen Sommer gerne haben möchte, das sind ungefähr die Hausnummern. Bitte melden Sie sich jetzt. Was aber klar ist, auch wenn Schlotterbeck mit 14 Millionen in Dortmund dann der Topverdiener wäre, auch dann verdientermaßen, wegen der Attraktivität und der eben schon besprochenen Altersstruktur vor allen Dingen. Weil wenn du Mitte 20 bist, kannst du auf dem Level noch 5 oder 8 Jahre performen. Dann macht das Sinn, aber bei Bayern verdient er natürlich 18 oder 20 Millionen. Das heißt, der hat ökonomisch betrachtet keinen Grund, in Dortmund zu bleiben. Sondern wenn, ist seine Motivation zu sagen, ich bin hier der Capitano, ich präge eine Ära, aber umso wichtiger ist dann die Beantwortung der Frage, um die wir die ganze Zeit kreisen, wie ist die Perspektive, wenn die Perspektive nur Verwaltungsmodus ist? Dann würde ich als Schlotterbeck weggehen. Wenn mir Ricken, Kehl und Co. sagen, nee, wir bauen da jetzt schon noch etwas Attraktiveres auf, dann bin ich gerne der Chef, der vorne weggeht und bleibe.
Ja, ich bin jetzt mal gespannt, was du zu der nächsten Idee sagst eines Hörers, weil du ja eben schon von Luftikus gesprochen hast bei Karim Adeyemi. Für Adeyemi bekommt man im Sommer 60 Millionen. Man merkt nicht, dass er weg ist und auf der Insel formt er die neue legendäre Nullscorer-Flügelzange mit Jamie Gittens. Aber Spaß beiseite. Mit ein paar Groschen von Adeyemi-Verkauf und dem gesparten Gehalt von Karim, Brandt, Süle und Özcan könnte man endlich ein wenig investieren in einen kreativen Zehner à la Rian Cherki, der jetzt leider bei Man City spielt. Wir wissen es und da richtig gut. Wen würdet ihr euch wünschen? Sancho zurückholen und im Zentrum einsetzen? Vielleicht ein Omar Marmoush? Und das finde ich interessant, den quasi als hängende Spitze hinter Fabio Silva wird hier auch geschrieben, sozusagen als Geheimtipp, weil der sich ja bei City nicht so wirklich durchsetzen kann. Es kann ja auch sein, dass Guardiola im Sommer aufhört. Da gibt es ja Gerüchte in diese Richtung. Und das könnte dann bedeuten, dass ein neuer Trainer kommt und der will sowieso nicht mit dem zusammenarbeiten, finde ich gar nicht so uninteressant. Marmoush hat in Frankfurt gezeigt, dass er in der Bundesliga schon im ganz oberen Regal unterwegs ist.
Ja, kann ich alles unterschreiben. Die genannten Jungs, irgendwann ist alles zu Ende. Kommt jetzt ins Phrasenschwein, irgendwann ist alles zu Ende. Ja, bitte weg von der Gehaltsliste. Restart-Button drücken und dann finde ich so ein Marmoush richtig geil, weil so wie du sagtest, bei Eintracht Frankfurt hat er mich begeistert. Ich glaube, der war auch in Wolfsburg schon ganz gut und City kommt ja nicht ohne Grund auf die Idee, den zu holen. Aber dann wieder Einschränkung im Afrika-Cup-Finale mit Ägypten verliert der Club der Pharaonen, die Ägypter, gegen eine Durchschnittsmannschaft, weil vorne nichts passiert. Und die hatten Mo Salah und Marmoush vorne. Also unter Druck, unter maximalem Druck, musst du dann auch nochmal anders performen. Aber für so ein bisschen Kleingeld, so ein Marmoush an Land zu ziehen und selbst wenn du ihn nur leihst und dann überzeugst zu bleiben, ja, bisschen Angel auswerfen, ranholen, City im Umbruch, braucht den nicht unbedingt und dann gucken wir mal weiter. Also Sancho, Jadon Sancho sehe ich nicht, da ist die Zeit vorbei. Das ist so ein wieder aufgewärmtes Thema. Nee, wir brauchen frisches Blut, neue Elemente mit so einem Surprise-Package-Faktor, wo man Spaß hat, wie Weihnachten die Kinder, die Pakete auszupacken und sich noch zu wundern, was da drin ist. Alles andere, was so ausrechenbar ist. Ich komme noch mal zum Anfang zurück. Wer kannte Barrios? Wer kannte Lewandowski? Wer kannte Dembélé? Wer kannte Sancho? Wer kannte Aubameyang? Bam, 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 bam. Dafür stand Dortmund.
Ja, jetzt aktuell nicht mehr. Deswegen hat Wolfgang auch, ich nenne es jetzt mal einen Vorschlag, er formuliert das jetzt gerade ein bisschen anders. Ja, Gerüchten zufolge trennt sich der BVB in der nächsten Saison von Schlotterbeck, Adeyemi und Guirassy. Ja,
okay.
Also so wird es, glaube ich, nicht kommen, aber mal angenommen. Dafür dürft ihr euch beide dreimal Ersatz beim FC Liverpool besorgen. Wen nehmen wir da? Jetzt gehe ich hier nochmal, habe ich den Vorteil, ich kann ja hier mein Handy nutzen, weil du bist über Handy quasi zugeschaltet. Ich schaue jetzt mal auf den Kader und du sagst mir, wenn du dir drei Spieler des FC Liverpool aussuchen kannst, ich meine, die sind ja auch sozusagen vielleicht genötigt, den Kader radikal zu ändern. Wen würdest du vom FC Liverpool für diese drei Spieler, also Schlotterbeck, Guirassy und Adeyemi, nach Dortmund holen?
Also für mich ist der Beste, der rumläuft in Deutschland seit 2-3 Jahren, Flo Wirtz. Ich finde Florian Wirtz auch besser als Musiala und Havertz und egal wen. Ich würde versuchen, den Flo zu holen, aber ist ja jetzt Daydreaming.
Ja, ne? Genau. Ja, klar.
Und also aber wir sollten ja gerade so ein bisschen
fantasieren. Ja, auf jeden Fall. Nein, natürlich.
Und ich fand, auch wenn er in Leipzig war, Szoboszlai immer überragend.
Das Freistoßtor jetzt gegen City war natürlich sensationell. Boah.
Ja, der hat die Standards drauf. Und er hat auch diesen, als Box-to-Box-Spieler, diese Dynamik durchs Zentrum, wie du das heute kaum noch findest. Ne?
Da.
Aber damit wäre ich schon zufrieden, weil die Kohle brauchst du dann dafür.
Also einen dritten würdest du gar nicht nehmen, ja?
Einen dritten?
Was ist mit Ekitike?
Ja, danke, nehmen wir.
Also da wären wir, glaube ich, ganz gut aufgestellt.
Aber wenn du jetzt die drei dir nimmst, dann kosten die 350 bis 400 Millionen.
Ja, aber wir können ja nehmen, wie wir wollen. Das hat Wolfgang ja sozusagen geschrieben. Wir können uns adäquat beim FC Liverpool bedienen. Und wenn wir schon Adeyemi abgeben, dann dürfen wir auch Florian Wüst und Szoboszlai und so weiter haben. Ja? Ist ja wohl das Mindeste. Ja. Dann übrigens auch zum Abschluss habe ich noch ein bisschen was. Und zwar geht es um Bücher, weil du ja auch Bücher schreibst. Ich bin mal sehr gespannt. Ich habe hier ein paar Buchtipps, habe ich mir zuletzt geholt. Und das passt auch zu dem, was ja eben geschrieben wurde. Das sind hier die Helden von Rom. Und das ist ein Buch von Nils Suhling. Das erzählt die Geschichte der Weltmeister von 1990, für mich natürlich wie gemacht. Dann habe ich mir zuletzt bestellt, und weil ich da ein paar Videos gesehen habe und natürlich auch mit diesen Spielern ein bisschen groß geworden bin, von Andy Herzog und Toni Polster. Wir lachen bis heute. Es ist wirklich sehr, sehr amüsant, auch wie die beiden sich jedes Mal also dermaßen aufs Korn nehmen. Und ich weiß nicht, ob es dieses Buch auf Deutsch gibt. Ich habe es auf Italienisch gelesen. Das ist die Autobiografie von Siniša Mihajlović. Ja, der ja leider verstorben ist, krebskrank gewesen. La Partita della Vita, also das Spiel des Lebens, heißt das auch noch passenderweise. Eine sehr charismatische Figur, ein sehr ehrlicher und direkter Typ. Vielleicht gibt es das auf Englisch übersetzt. Das weiß ich nicht, könnte ich mir schon gut vorstellen. Was hast du denn so für Bücher geschrieben?
Ja, pass auf, ich hatte befürchtet, dass die Frage kommt und habe ein T-Shirt, habe ich selbst produziert übrigens.
Du bist vielseitig desinteressiert, das ist dein Buch, ja?
Also so ist mein Lebensmotto. Aber das gibt es übrigens im Gegensatz zu deinen Sachen nicht als Merchandising.
Ja, ja. Ich weiß auch nicht, ob das Design sich durchgesetzt hätte, muss ich auch ehrlich sagen, ja.
Ja, also ist ja eckig, aber mit dem Used-Logo, siehst du?
Ja,
aber,
ja. Mhm.
So. Also vielseitig desinteressiert, mit ein bisschen Ironie hoffentlich. Ich habe viele politische Bücher geschrieben. Bin ja auch Historiker, Politikwissenschaftler und so. Aber das Spannende für uns, glaube ich, darauf kam ich mal, als ich hörte, Moment mal, Nils Petersen, Topseller, Carsten Kramer, nicht Carsten Kramer, hilf
Christoph.
Mir. Chris Kramer.
Ja.
Spiegel-Bestseller Nummer 1. Und da habe ich gedacht, hey, hatte ich doch auch mal. Also ich habe als Co-Autor von dem Musiker Philipp Burger, das ist der Frontmann von Freiwild, eine Band, die oft zu Unrecht ins rechte Milieu gerückt wird, stimmt alles nicht, steht in dem Buch drin. Wir waren auch Spiegel-Bestseller Nummer 1. Und,
okay, Respekt.
Ja, das war Oktober 23 zur Woche der Frankfurter Buchmesse. Also wir haben Arnold Schwarzenegger und die Stones und so hinter uns gelassen. Das war schon ziemlich krass. Und wieso eigentlich logisch ist, dass ich nicht mit einem Menschen eine Autobiografie als Co-Autor schreiben würde, der in das Milieu gehört, in das man ihn schubladenmäßig immer wieder reinstecken will. Ich habe eine Biografie oder zwei über Nelson Mandela geschrieben, weil das immer so dieses Peacemaking, bringing people together, welcher Hautfarbe und Kultur entstammend auch immer, war immer so mein Ding. Und dann, interessant für euch unter Umständen, habe ich ein Buch gemacht, das heißt 11 deutsche Fußballbotschafter.
Mhm.
Und da geht's um Trainer, die im Ausland etwas total Außergewöhnliches bewirkt haben.
Oh, okay, da gibt's natürlich einige Ansätze, ja.
Ja, also für mich zum Beispiel die Lieblingsstory Otto Pfister. Der hat ja 2006 bei der WM bei uns im Westfalenstadion, ich nenne das immer
oder?
Noch so.
War ja damals bei Togo der Trainer.
Richtig, ja. Der war Trainer bei Togo und da hat er super performt, vorher auch schon mit Kamerun, mit der Elfenbeinküste. In Afrika, in Ghana, lieben diesen Otto Pfister die Menschen. Die haben den nie vergessen. Und er hat sogar Saudi-Arabien für die WM in Frankreich qualifiziert. Und. Der war in über 100 Ländern. Oder so Typen, die man dann schon mehr kennt, wie Rudi Gutendorf oder Detmar Kramer. Die haben wir, ich war da einer von drei Autoren, in diesem Buch Deutsche Fußballbotschafter porträtiert. Und da sind ganz spaßige Dinge bei rausgekommen. Auch zum Beispiel Gernot Rohr. Der war zuletzt mit Nigeria total erfolgreich. Das heißt, wir nehmen euch als Leserinnen und Leser da mit auf einen Ritt über den Globus in Sachen Fußball. Und das ist, glaube ich, ziemlich spaßig, entertaining, weil eben war ja die Frage, ist Fußball nicht mehr Unterhaltung? Doch, das zu lesen. Und dann habe ich letztes Jahr eine Bio gemacht über jemanden, der wird nächsten Monat im März 90. Der ist der Fußball-Hero aller Aachener. Ich habe ja eben gesagt, da schließt sich der Kreis, Schwarz-Gelb, Borussia, Schwarz-Gelb, Alemannia. Der Typ heißt Jupp Martinelli. Das ist jetzt wirklich ein Sidekick am alten Tivoli. Aber der hat in den 60er Jahren übrigens Pokalfinale gegen Dortmund gespielt. Du sprachst eben davon, 94 war das schlechteste WM-Finale aller Zeiten. Und dieser Jupp Martinelli sagte, dass Pokalfinale, ich glaube 65, gegen Borussia Dortmund mit Lothar Emmerich in Hannover, war das schlechteste Pokalfinale aller Zeiten. Dortmund hat gewonnen, aber der Jupp Martinelli hat dann irgendwann die beiden ersten Bundesliga-Tore für Alemannia Aachen 1967 geschrieben. Also das ist Retro pur. Ich liebe es, Bücher zu schreiben, whatever it may be.
Ja, also man muss ja auch erstmal einen Bestseller schreiben. Deswegen an der Stelle nochmal Hut ab. Das macht man nicht mal eben so nebenbei. Danke. Kommt natürlich auch immer ein bisschen aufs Timing an, aber auch auf die Qualität des Buches. Das ist ja ganz logisch. Deswegen habe ich da noch zwei Fragen, bevor wir dann Adieu sagen und bis nächste Woche. Und zwar, wenn du politisch so interessiert bist, wenn du eine politische Persönlichkeit aus der Historie, also nicht mehr lebend, treffen könntest, welche wäre das? Und das Zweite, wenn du eine Person dir aussuchen könntest, sei es aus dem Sport oder aus der Politik oder sowas, wo du eine Autobiografie schreiben könntest. Das ist ja nochmal ein Unterschied zu einer Biografie, wo man über jemanden schreibt. Bei einer Autobiografie schreibt man ja mit jemandem, der erzählt sozusagen seine Geschichte und man schreibt das quasi in Wörter. Wer wäre das? Also, wen würdest du historisch betrachtet gerne treffen wollen? Und also eine politische Person, und wen würdest du gerne mit einer Autobiografie versehen?
Also dieses Bestseller-Ding war ja eine Autobiografie. Es ging um das Leben von Philipp Burger. Das heißt übrigens Freiheit mit Narben, mein Weg von rechts nach überall.
Spannender, weil der war unser Skinhead.
Und dann mittlerweile ist er genauso sozial, liberal wie konservativ. Also ist total spannend. Weil ich schon so viel über Mandela gemacht habe, ist er auch raus. Ich glaube, meine Doppelantwort wäre Konrad Adenauer.
Oh, okay. Ja.
Und zwar, dem würde ich sehr gerne begegnen, wenn ich dürfte, mit Willy Brandt zusammen. Stell dir das vor, der wichtigste CDUler of all times und der wichtigste SPDler of all times. Wenn ich das dürfte, würde ich die Jungs gerne fragen, wie sie diesen Wahnsinn des überdrehten deutschen Nationalismus und dann den Nationalsozialismus in ihren unterschiedlichen Welten überlebt haben. Nicht nur physisch. Brandt ging ja ins Exil. Adenauer zog sich so ein bisschen zurück aus der Öffentlichkeit, war ja vorher Bürgermeister von Köln. Das würde mich mega interessieren. Und dann, wenn ich das dürfte, würde ich so eine Doppelbio schreiben über die beiden.
Schon. Ja, das ist natürlich gut. Da wäre der Bestseller sicher, ne? Müssen wir nicht drüber
reden. Weißt du, der eine aus dem konservativ-christlich-bürgerlichen Milieu bei den Schwarzen, nämlich der CDU, und der andere, und das ist vielleicht mein Schlusssatz für uns alle, Willy Brandt von der SPD mit mehr Demokratie wagen. Überlegt mal, wie groß ist dieser Satz? Mehr Demokratie wagen. Und ich schließe meinen Kreis. Lasst uns wieder in Dortmund mehr Euphorie wagen. Bei den Transfers, bei der Stimmung im Stadion, wieder Rock'n'Roll, komm. Zitat Kloppo, Vollgasveranstaltung. Da müssen wir irgendwie wieder hinkommen.
Ja, finde ich, ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich beantworte die Frage auch nochmal. Und zwar, ich glaube, ich würde gerne treffen, politisch-historische Figur Michail Gorbatschow.
Oh, super.
Fände ich sehr, sehr spannend. Und da ich nun mal sehr sportaffin bin, ich würde, glaube ich, gerne eine Autobiografie schreiben über Katrin Krabbe.
Cool.
Ja, also das würde mich beides schon sehr interessieren. Das eine ist leider nicht mehr möglich, das andere wahrscheinlich unrealistisch, aber trotzdem würde es mich sehr begeistern. Es wäre schon spannend, ihre Geschichte mal zu hören.
Ja, ja, auf jeden Fall. Guck mal, du hast mich gerade mit dem Namen Katrin Krabbe total überrascht. Und meine Assoziationen sind, Ost-West-Thema ist ja auch bei Gorbi demnach für dich das Oberthema, Mauerfall 89, und dann kommt so eine Katrin Krabbe, ähnlich wie vorher Kathi Witt oder so, aber Krabbe ist viel weniger bekannt, deshalb ist die Bio schlau. Dann kommt die aus dem Osten in den Westen, wird so ein Glamour-Girl, dann stellen sich die Dopingfragen und dann verschwindest du, so wie du vorher wie so ein aufgehender Stern im Sporthimmel ausgeleuchtet wurdest, so verschwindest du einfach irgendwann wie ein Falling Star wieder im Nirvana. Wird übrigens, glaube ich, jetzt auch Lindsay Vonn so passieren. Nach diesem Crash in Cortina auf der Tofana, die kann ja ihre Karriere jetzt nicht mehr fortführen. Und dann kommt die große Frage, was kommt danach? Und das wäre mit deiner Frau Krabbe auch sehr interessant.
Ja, es gibt ja ein paar Informationen, die man noch hat nach ihrer Karriere, was da passiert ist mit der Klage und so weiter. Und sie hatte dann ja einen Partner, der Suizid begangen hat und so weiter. Also es ist eine sehr intensive Lebensgeschichte. Ich glaube, so kann man das sagen. Was kommt danach? Das ist übrigens eine gute Frage zum Schluss. Nach dieser Folge Schwarz-Gelbe Runde kommt die nächste. Und zwar nächste Woche, Mittwoch, nach dem Heimspiel gegen Atalanta. Nochmal vielen Dank, Stefan, dass du mit dabei gewesen bist. Wer diesem Format gerne die Treue halten möchte, kann das tun, indem er zum Beispiel den YouTube-Kanal abonniert, anderen davon erzählt. Ist auch immer eine gute Sache, wenn man da ein bisschen Werbung macht. Das ist ein Ding. Da freue ich mich total drüber, wenn ihr das tut und da ein bisschen aktiv seid. Und ja, jetzt gucken wir mal, ob das, was wir in gut anderthalb Stunden besprochen haben, jetzt in den nächsten Wochen auch so eintritt. Stefan ist da ein bisschen skeptischer. Ich bin aktuell noch einigermaßen zuversichtlich. Sind ja auch ein paar Heimspiele dabei. In diesem Sinne, habt eine schöne Zeit und bis zur nächsten Woche. Ciao.
Ciao, danke euch. Tschüss.